Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Metzler und ich freue mich wie immer mega, dass du wieder am Start bist. Ich bin Speaker, Biohacker, Digitaldesigner und Experte für mentale Gesundheit aus erster Hand. Und in dieser Episode möchte ich über das Thema Langlebigkeit sprechen. Wie können wir die Anzahl der möglichen Lebensjahre erhöhen? Ist es überhaupt erstrebenswert? Welche Mittel, welche Tricks gibt es dazu? Was sagt die Wissenschaft und was sagen auch alte Menschen zu diesem Thema? Das alles in dieser Folge. Wenn man mich fragt, Alex, wie alt möchtest du denn mal werden, sage ich immer 125 plus x. Das klingt ja schon ziemlich ambitioniert, aber ich könnte mir vorstellen, das ist natürlich wieder nur ein Bauchgefühl, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man sich mental darauf einstimmt, einklingt, mindestens 125 plus x weitere Jahre, dann könnte das tatsächlich dazu führen, dass man biologisch ein bisschen älter wird. Genauso wie ich glaube, dass wenn man sagt, mit 80 ist man ein alter Mann, dann, wenn man sich so programmiert, ist man, zumindest hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man mit 80 ein alter Mann ist. Man programmiert sich so ein bisschen selbst darauf. Man glaubt die ganzen Dinge, die man so im Leben gehört hat. Ne? Mit 40 fangen die und die Probleme an, mit 50 hast du diese und jene gesundheitliche Probleme. Und wenn ich das alles geglaubt hätte, dann würde es mir heute schon viel, viel schlechter gehen, als es mir tatsächlich geht. Also so ein bisschen Grundoptimismus kann nichts schaden. Und zusätzlich gibt es natürlich einige Maßnahmen, die wir ergreifen können, um die Anzahl der Lebensjahre zu erhöhen. Jetzt ist es ganz wichtig zu sagen, es geht nicht nur darum, älter zu werden, sondern es geht in allererster Linie darum, gesund älter zu werden. Also nicht nur die Quantität der Jahre zu erhöhen, sondern auch Qualität zu erhöhen. Quantität und Qualität. Denn wir haben nichts davon, wenn wir alt sind und krank sind und nur noch auf den Tod warten und der kommt nicht. Das ist ziemlich schlimm. Das habe ich aus erster Hand erlebt in meinen jungen Jahren als Zivildienstleistender. Da war ich mit Essen auf Rädern unterwegs und da gibt es natürlich viele, viele Stationen auf dem Land, die man abfahren muss. Und ich habe des Öfteren gesehen, da sind alte Menschen, der Partner, die Partnerin ist bereits gestorben. Und diese Menschen, die haben niemand mehr, mit dem sie sprechen können. Da ist einfach niemand. Da ist nur noch dieser Zivildienstleistende, der einmal am Tag um die Mittagszeit kommt und das Essen bringt. Und nicht selten war es so, dass die Kundinnen, die Kunden schon vor der Haustür gestanden haben, gewartet haben, bis endlich das Zivildienstauto anfährt und dann sofort angefangen loszuerzählen. Na, wie geht's Ihnen? Heute ist schönes Wetter, dies, das, dann erzählt von früher. Das große Problem ist, als Zivildienstleistender hast du nicht viel Zeit. Du musst ja das Essen auch zu den anderen Kunden und Kundinnen bringen und manche von denen haben Diabetes, die brauchen dann super pünktlich ihr Essen. Das heißt, du musst dich wieder losreißen. Und ich habe es mehr als einmal erlebt, dass man mich an meinem Ärmel festgehalten hat. Naja, bleiben Sie doch noch einen Moment. Ey, es tut mir leid, ich muss los. Diese Menschen, die sitzen Mutterseelen allein in einem riesigen Haus, in einem stillen Haus und haben nichts mehr zu tun und warten quasi nur noch auf den Tod. Und dazu soll es nicht kommen. Das ist nämlich nicht die schöne Art, viele Jahre noch zu verbringen, wenn man so gar nichts mehr zu tun hat. Und darüber sprechen wir auch intensiver in dieser Folge. Ich habe neulich noch als Einstimmung, ich arbeite ja bei einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender unter anderem, und dann kriege ich morgens das Kinderprogramm auch immer mit. Und da läuft unter anderem Michel aus Lönneberger, vielleicht kennt ihr diese Serie. Er hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und auf jeden Fall ging es irgendwie darum, der Michel war auf irgendeiner Versteigerung, auf einer Aktion. Und dann gibt's da das Mädel, was immer ein Auge auf seinen älteren Kumpel geworfen hat. Und die macht aber auf dieser Aktion mit einem, ich zitiere, alten Mann rum. Und dann sagt die Erzählerin von dieser Serie, ja, das ist Gunnar und er ist schließlich schon 50. Und ich sitze da Und ich sehe Gunnar. Gunnar ist einfach ein alter Mann mit einem alten Hut auf, mit grauen Haaren und einem relativ dicken Kopf. Und der ist einfach 50. So, und ich werde halt dieses Jahr auch 50. Heißt es, ich bin wirklich alter Mann mit 50. Bin ich wie Gunnar? Ich würde sagen, sei nicht wie Gunnar. Weil das für die Zeit auch völlig in Ordnung war, aber wir leben ja heute in einer ganz anderen Zeit. Aber das hat mir mal wieder so die Relation gezeigt. Ja, er ist schließlich schon 50. Er ist ein sehr alter Mann. Naja, also, ich beschäftige mich relativ intensiv mit dem Thema Langlebigkeit, weil ich sehr daran interessiert bin, gesund zu altern. Und jetzt schauen wir uns doch mal so ein bisschen die Faktoren an, die so auf der Hand liegen, wenn man sagt, okay, was sind dann so die absoluten No-Gos, um gesund zu altern? Klar, das kennen wir alle. Wir haben das Rauchen, was ein krasser Faktor ist, was unsere Lebensspanne verkürzen kann. Wir haben die Volksdroge Alkohol, die immer noch in breitesten Teilen der Bevölkerung als selbstverständliche Droge konsumiert wird. Allerdings geht, soviel ich weiß, der Alkoholkonsum nach unten. Es spricht sich langsam rum, dass es nicht mehr ganz so selbstverständlich ist, sich jedes Wochenende die Hucke voll zu saufen. Ich habe das aus erster Hand aus dem Weinbau gehört. Also der Weinkonsum geht unter anderem auch deswegen zurück, weil das Image von Alkohol nicht mehr so glorifiziert wird, wie es in den letzten Jahren und Jahrzehnten stattgefunden hat. Also auch da kommt so ein bisschen gesundheitliche Bewusstsein rein. Und ich persönlich finde es gut. Mir tut es natürlich leid für die Herstellenden und für die Produzierenden. Aber auf der anderen Seite, tja, Switch zu alkoholfreien Varianten. Erfindet neue Sachen, geht neue Wege, dann bleibt der auch am Markt. Aber dieses Alkoholthema ist ein wirklich, wirklich schwieriges Thema. Und von müssen wir jetzt gar nicht anfangen, von Alkoholsucht und Alkoholkrankheit und die ganzen sozialen Probleme, die damit einhergehen. Dieses Märchen können wir einfach nicht mehr weitererzählen. Bei allem Verständnis für Braukultur und Weinkultur und was das ja auch alles an Schönem mit sich bringt, mit den ganzen Festen und Traditionen und so weiter, ist aus meiner Sicht schon auf jeden Fall die Zeit für einen Paradigmenwechsel bekommen. Bei dem Ernährung haben wir noch Zucker als großes Thema. Ich habe ja schon auch mehrere Folgen zum Thema Zucker gemacht. Ich bin auch keiner, der Zucker jetzt völlig verteufelt, in kleinen Maßen wie alles, ist auch Zucker völlig okay. Aber wir haben zum Beispiel hier auch die Regel in unserem Haus, wenn schon Zucker, dann muss es sich lohnen. Also wenn Zucker, dann muss es was Geiles sein. Dann muss es ein geiles Stück veganer Kuchen sein, wo es sich einfach lohnt, dafür zu sündigen. Oder eine richtig geile Schokolade, wo es sich einfach lohnt, zu sündigen. Wo ich sage, wow, ja, das ist wirklich lecker. Und nichts Halbgares, nichts nur, weil es da ist oder wenn es nicht richtig schmeckt, nein, dann wird es halt einfach nicht gegessen. Dafür ist mir mein Körper zu schade. Also das ist so unser Umgang mit Zucker. Und trotz meiner veganen Ernährungsweise gibt es ja bei mir zwei große Ausnahmen. Das eine sind gelegentliche Eier von Hühnern, die ich hier sozusagen persönlich kenne auf den Feldern auf dem Land und weiß, wie die gehalten werden. Und das andere ist Honig. Honig ist auch zum Thema Zucker. Honig ist eben auch ein Lebensmittel, was ich weiterhin konsumiere. Und auch das kaufe ich nicht aus der Industrie, sondern das kaufe ich auch von einem Imker meines Vertrauens. Habe ich mal beim Wandern kennengelernt, die Stelle, wo der Honig hergestellt wird. Und seitdem lasse ich mir von da immer den Honig schicken. Ah, sehr lecker, kann ich nicht, möchte ich auch nicht drauf verzichten. Aber alles andere an tierischen Produkten ist ja bei uns vom Tisch. Aber zum Thema Ernährung kommen wir auf jeden Fall auch noch. Also Alkohol, Rauchen, übermäßiger Zuckerkonsum, das wären so meine drei Highlights, die neben Bewegungsmangel, neben chronischem Stress, neben dem Gefühl von Einsamkeit, und das sind jetzt ganz verschiedene Lebensbereiche im Rundumschlag, die so große, große Red Flags sind, wenn es um das gesunde Altern geht. Aber gucken wir uns mal umgekehrt die Lösungsmöglichkeiten an. Also da haben wir auf jeden Fall vier große Säulen. Haben wir so als erste Säule tatsächlich dann das Thema Ernährung. Also wer sich überhaupt mal die Mühe macht, sich mit seiner Ernährung auseinanderzusetzen und nicht alles in sich reinschaufelt, nur weil er gerade Hunger hat oder weil es gerade verfügbar ist, der macht ja schon einen riesigen Schritt. Es gibt ja Menschen, die denken überhaupt nicht nach über ihre Ernährung. Und es gibt das andere Extrem, Menschen, die wahnsinnig tief drin sind in verschiedenen Ernährungsformen oder verschiedenen Diätformen und das so krass leben, dass ich schon sage, okay, das ist mir ein bisschen zu extrem, ehrlich gesagt. Wenn ich wählen müsste zwischen beiden Seiten, würde ich auch eher auf die extremere Seite ausschlagen, aber nicht so weit, wie es so manche machen. Das ist mir dann auch zu viel. Und zum Thema veganer, leckerer Kuchen. Ich finde es auch schön, wenn man sich zwischendurch mal was richtig Leckeres gönnt. Also wenn ich finde, das ist eine sehr angenehme, lebendige, gütige Art, mit dem Thema Ernährung umzugehen, wenn man so seinen Stil gefunden hat und trotzdem aber auch mal zulässt, Soul Food nenne ich das dann gerne. Das ist dann aber auch richtig, richtig lecker und man denkt so, oh ja, dafür hat sich das jetzt aber gelohnt, das war jetzt wirklich, wirklich super lecker, dafür habe ich jetzt auch mal Zucker in Kauf genommen oder was es auch immer für ein Süßstoff ist, den ich dann zu mir nehme. Aber nicht so dogmatisch, nicht so kasteiisch. Das halten halt die wenigsten von uns durch. Deswegen ruhig auch mit so ein bisschen Milde an die Sache rangehen. Aber sich grundsätzlich darüber mal Gedanken zu machen, wie man sich ernährt, was man den Tag über zu sich nimmt, was man auch zwischen den Mahlzeiten, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, was man dazwischen auch in sich reintut, nur weil es vielleicht gerade da ist. Die übrig gebliebene Torte vom Geburtstag von der Arbeitskollegin, die die Reste mitbringt auf die Firma oder jemand gibt ein Eis aus oder Konferenz und draußen ist so eine kleine Kuchenbar. Das sind alles immer krasse Zuckerfallen, die aus meiner Sicht überflüssig sind und überhaupt nicht sein muss. Dann zieh dir lieber eine Banane, wenn du ein bisschen Zucker brauchst oder einen Apfel, dann hast du was Gesundes und hast trotzdem ein bisschen Zucker reingekriegt, in dem Fall Fruchtzucker. Auch nicht im Umkehrschluss wieder denken, ja, dann esse ich ganz viele Früchte, das ist gesunder Zucker. Nein, Fruchtzucker ist halt leider auch Zucker, also Obst auch nur in Maßen. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel gewahr werde, wie viel ich davon esse und ein Gefühl dafür bekomme, auch ein Gefühl für die Kalorien, die ich reinnehme und die Kalorien, die ich verbrenne, dafür sind so Zähler immer ganz gut, dass man zum Beispiel sieht, okay, wenn ich so und so viel Kilometer gegangen bin, habe ich so und so viel Kalorien verbraucht, wenn man mal damit anfängt und sieht, wie wenig Kalorien das sind, die man tatsächlich verbrennt. Und dann guckt man mal auf so eine Tiefkühl-Fertigpizza und sieht mal, wie viel Kalorien da drin sind. Dann ist es schon ziemlich ätzend, weil dafür muss man verdammt viel laufen, um so eine fucking Pizza zu verbrennen. Das ist schon krass, aber dadurch bekommst du eben auch ein Gefühl für die Verhältnismäßigkeit von den Lebensmitteln und von deinem Bewegungsumfang. Da wäre natürlich Gemüse, da wäre natürlich Hülsenfrüchte, da wäre natürlich Obst, da wären natürlich Vollkornprodukte. Das wären so meine Favorites, die so auf dem Tisch stehen, von denen ich nie genug kriegen kann, die ich wirklich, wirklich super, super gerne esse, möglichst ausgewogen und möglichst frisch und möglichst echt. Was meine ich mit echt? Echt meint das Original-Lebensmittel, das nicht weiterverarbeitet wurde. Ich will jetzt die Convenient Food Industry in Deutschland auch gar nicht so bashen. Könnt ihr mal in die Folge reinhören, die ich mit dem Lebensmittelchemiker aus dem ZDF und der Name fällt mir gleich ein. Ah, Gott, wie heißt er denn? Ich muss googeln.
Sebastian Lege.
Ich muss gar nicht googeln. Sebastian Lege heißt er. Die ich mit Sebastian Lege gemacht habe. Damals, wenn ich jetzt so zurückblicke, da war ich sehr, sehr, sehr auf dem Trip, dass das alles super, super, super ungesund ist. Und da war ich so innerlich gar nicht komplett konform mit, wo er gesagt hat, ja, aber in Deutschland haben wir schon ziemlich strenge Gesetze und da wird schon ziemlich genau hingeguckt. Heute sehe ich das ein bisschen lockerer und finde, er hat recht gehabt. Also wir können das, was wir hier so bekommen, noch nicht vergleichen mit amerikanischen Verhältnissen. Da darf man sich auch nicht so ganz verrückt machen. Und trotzdem würde ich sagen, ja, wenn du an 6 Tagen dich gut ernährst und ziehst dir am siebten Tag eine TK-Pizza rein, dann stirbst du nicht wegen dieser TK-Pizza und wahrscheinlich verkürzt du damit auch nicht dein Leben. Verkürzen wirst du dein Leben, wenn du dir an 5 Tagen TK-Pizza reinziehst und vielleicht nur an 2 Tagen mal Gemüse zu dir nimmst, weil dann stimmt irgendwas mit deiner Nährstoffverteilung einfach nicht im Körper. Echtes Essen. Möglichst unverarbeitet essen, auch da milde vorgehen, auch da alles, das sowas machbar ist. TK, zum Beispiel TK-Gemüse, eingefrorenes Gemüse ist eine tolle Sache. Da sind auch ganz viele Nährstoffe drin, das ist manchmal sogar nährstoffhaltiger, als wenn es erst über große Transportwege im aufgetauten Zustand transportiert worden ist. Da kriegst du ziemlich gesunde Essen für mal eben schnell zwischendurch. Geht bei mir auch so, manchmal habe ich keine Zeit, großartig zu kochen. Dann gibt es ein TK-Gericht mit Gemüse basiert, bisschen Wasser dazu, bisschen Gewürze dazu und fertig ist die Hütte, die Sause, die Jause, die fertig ist das Essen, bumm. Und damit machst du dir eigentlich einen Gefallen. Es geht immer so ein bisschen darum, was ist denn so mein hauptsächlicher Ernährungsplan, dem ich eben folge. Und das fängt natürlich schon am Frühstück an. Ich sehe so oft den Fall, eine Person hetzt morgens aus dem Haus, weil alles wieder zeitlich knapp ist, da ist schon Stress im System und auf dem Weg zur Arbeit geht es schnell bei der Bäckerkette vorbei und da holt man sich einen Kaffee to go und einen Schokocroissant und das ist dann das Frühstück. Liebe Leute, das ist halt kein Frühstück. Also ein Schokocroissant, da kannst du auch eine Pappschachtel essen, da hast du ungefähr genauso viele Nährstoffe. Und nicht nur, dass du dir damit super viel Zucker und Füllstoffe in deinen Körper reinholst, du blockierst auch noch sozusagen den Weg für gesundes Essen, weil du denkst ja, du bist satt und nimmst, weil du so viel Füllstoff, also so, ich bezeichne so ein Schokocroissant mal als Füllstoff, da ist nichts drin, aber es füllt deinen Magen, dann hast du ja noch nicht mal Hunger, um was Gesundes zu essen. Also du blockierst auf der einen Seite den Zugang zu etwas Gesundem, auf der anderen Seite nimmst du etwas zu dir, was deinem Körper halt überhaupt gar keine Bausteine gibt. Und das, was wir essen, so wie wir den Tag starten, so wie wir den Tag gestalten mit unseren Ernährungsideen, das ist der Grundstein, aus dem unser Körper gebaut und wieder aufgebaut wird. Denn aus was wird denn letzten Endes unser Körper gebaut? Aus dem, was wir zu uns nehmen. Und das ist doch ganz klar, dass je höher die Qualität, je höher die Reinheit, je unverarbeiteter und natürlicher das ist, was wir da zu uns nehmen, desto besser, biologisch hochwertiger ist der Grundbaustein, aus dem dann wieder der Mensch gebaut wird. Wenn ich eine Banane esse, wird diese Banane 3-4 Stunden später, ich weiß nicht die genaue Verdauungs- und Verarbeitungszeit von Bananen, wird die zu mir. Die Banane wird zu mir. Alles, was ich daraus gebrauchen kann, wird zu mir. Das ist der Baustein, aus dem ich bestehe. Von daher hat die Ernährung einen großen, großen Einfluss auf unsere Langlebigkeit. Wie sieht's denn aus, gerade so bei den Biohackern und so weiter, mit Nahrungsergänzungsmitteln? Und da muss ich sagen, ja, weiß ich nicht genau. Also ich weiß, dass wahnsinnig viele von den auch prominenteren Biohackern viele, viele Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Das liegt aber aus meiner Sicht auch daran, weil sie selbst Nahrungsergänzungsmittel vertreiben. Wenn ich natürlich eine Produktpalette habe, die ich verkaufen möchte, wenn da mein wirtschaftliches Wohl dran liegt, dass ich möglichst viel von dem Zeug verkaufe, dann muss ich natürlich selbst mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, ey, ich nehme das dafür und das nehme ich noch, damit das in meinem Körper passiert und hier nehme ich aber noch was, damit ich tiefer schlafe und das nehme ich morgens, damit ich einen Kick bekomme und sofort kreativ bin und konzentriert bin und dies und das. Das liegt natürlich auf der Hand. Aber ich würde sagen, ja, Nahrungsergänzungsmittel ist in allererster Linie das, was der Name schon sagt. Es soll die Nahrung ergänzen. Ergänzen. Es ist nicht das, was wir hauptsächlich zu uns nehmen, um irgendwie funktionell sein zu können. Es soll die Nahrung ergänzen. Und auch ich ergänze meine Nahrung. Ich nehme zum Beispiel Vitamin D, Vitamin B12 aus veganen Gründen. Dann nehme ich Magnesium, auch gerade, weil ich viel Sport treibe. Und Omega-3, das ist so, das nehme ich eigentlich, vergesse ich meistens, weil es im Kühlschrank steht. Und ich nehme es sowieso nicht so regelmäßig alles, wie ich sollte. Aber das sind so, wenn man mich jetzt fragen würde, Alex, was nimmst du denn an Nahrungsergänzungsmittel? Vitamin D, Vitamin B12, Magnesium, Omega-3, that's it. Und alles andere versuche ich über eine ausgewogene Ernährung zu mir zu nehmen, beziehungsweise auch dadurch, dass ich möglichst viel draußen im Sonnenlicht bin. Da wurde ich mal eines Besseren belehrt und das bringt uns vielleicht zum letzten Tipp zum Thema Ernährung. Wenn du dir unsicher bist mit deinen Werten und so weiter, geh halt mal zu einem Heilpraktiker und mach halt mal ein großes Blutbild und lass dir das alles mal erklären und lass mal gucken, ob da alles so weit in Ordnung ist. Man kann auch mal die Darmbakterien durchchecken, ob da alles in Balance ist. Das sind so zwei gute Ansatzpunkte, wo man mal gucken kann, stimmt denn die Körperchemie? Ist das alles so im Gleichgewicht oder muss man da vielleicht mal eine kleine Kur machen, mal nachhelfen? Das kann nicht schaden. Und wenn dann wieder alles unter Dach und Fach ist, dann kann man das ganze Zeug ja auch wieder runterfahren. Aber manchmal muss man einfach da mal gucken. Gerade so permanente Müdigkeit ist ein gutes Indiz dafür. Oder wenn du Konzentrationsprobleme hast. Das kann natürlich neben schlechtem Schlaf und chronischem Stress, kann das natürlich auch einfach was sein, was deinem Körper fehlt. Also auch da mal drauf gucken lassen. Zweite große Säule, Bewegung und Sport, ja, wer die Heldenstunde schon länger hört, wird jetzt nicht überrascht sein, aber natürlich Bewegung, auch gerade während des Tages, die sogenannte Alltagsbewegung, ist was krass unterschätzt wird. Es gibt Menschen, die sitzen die ganze Woche von 7 bis 17 Uhr im Büro und gehen dann, keine Ahnung, 1-2 Mal die Woche ins Gym, pumpen dann da richtig. Oder verausgaben sich dann da total. Das heißt, du hast die ganze Zeit eine Bewegungsnulllinie und dann hast du einen Riesenpeak nach oben, verausgabst dich total und denkst, dass das gesund wäre. Aber wenn man sich so eine Nulllinie anguckt mit zwei krassen Peaks nach oben, es gibt einem schon so ein bisschen Fingerspitzengefühl, dass das eventuell nicht so ganz balanciert ist, nicht so ganz in Balance ist. Und unser Körper liebt Balance. Wie kriegen wir jetzt, ich will dir ja dein Gym gar nicht ausreden, aber vielleicht so ein paar Ideen, wie du das intelligent ergänzen kannst. Wie kriegen wir mehr Alltagsbewegung in die Woche? Wie verhindern wir, dass wir sonst nur rumsitzen? Also ich persönlich liebe ja und höre dir da gerne meine Folgen, diversen Folgen mittlerweile schon zum Thema Morgenroutine an. Ich liebe es ja morgens eine kleine Bewegungseinheit zu machen, bevor das Hamsterrad losgeht, bevor die Arbeit überhaupt losgeht. Und ich rede da nicht von viel Leistungssport. Ich laufe da 2-3 Kilometerchen, mache eine kleine Gymnastikeinheit, so ein paar Übungen, die ich auch gerade so fühle. Es gibt eine feste Sache, die ich da immer wiederhole. Und manchmal fühle ich andere Sachen, dann mache ich andere Sachen und dann trabe ich wieder zurück. Und wenn ich so gar keinen Bock habe, dann gehe ich nur spazieren. Auch da habe ich schon ein kleines Herz-Kreislauf-Training. Auch da profitiere ich von der frischen Luft und dem Sauerstoff am Morgen. Das funktioniert übrigens auch in der Stadt. Auch da ist der Luftindex am Morgen immer noch besser, als er dann am späten Nachmittag oder am Abend ist. Ich profitiere vom Sonnenlicht. Das reguliert meinen Hormonhaushalt. Ne? Sonne sagt, okay, jetzt ist Zeit, Stresshormone auszuschütten, damit wir aktiv werden und das Melatonin zu stoppen, also unser Schlafhormon. Und wenn dieser Rhythmus wieder richtig funktioniert und das Melatonin dann produziert, wenn wir es brauchen, nämlich am späten Abend, bevor wir ins Bett gehen, dann schlafen wir auch besser. Also all das greift schön ineinander. Okay, also eine kleine Morgenroutine, bevor das Hamsterrad überhaupt losgeht, ist eine super Idee. Wie kriegen wir noch mehr Bewegung in den Arbeitsalltag? Immer laufen statt fahren. Also zum Beispiel die Treppen laufen, statt einen Fahrstuhl zu benutzen. Wenn wir mit dem Auto oder mit der Bahn zur Arbeit fahren, dann können wir überlegen, ein bisschen weiter weg zu parken und ein Stück länger zur Arbeit hinzufahren. Wir können in der Station früher oder später aussteigen, um ein Stück länger zur Arbeit zu laufen. Vielleicht hast du ja auch ein ordentlichen Laufweg von der Haltestelle bis zu deinem Büro, Glückwunsch, dann sieh das in Zukunft nicht als, boah, ich muss immer diese weite Strecke laufen, sondern sieh das als Geschenk an, weil du kommst wacher, du kommst frischer, du kommst einfach lebendiger an deinem Arbeitsplatz an und das wirkt sich auch gleichzeitig noch auf deine Arbeitsleistung positiv aus. Klar, ich rede mit so vielen Leuten da draußen, die sagen, wenn ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, bin ich ein ganz anderer Mensch. Habe ich ganz andere Ideen? Bin ich viel produktiver, als wenn ich mit dem Auto gefahren wäre? Ja, logisch, du hast halt schon eine kleine Sporteinheit hinter dir. Ich habe heute Morgen im Feld, kleine Anekdote an der Stelle, habe ich eine nicht direkte Nachbarin, aber die wohnt hier im Viertel bei mir, mit dem Hund getroffen. Und dann sind wir so ein bisschen ins Schwätzchen gekommen, wie man hier auf dem Dorf sagt. Bubblege haben wir gemacht. Und da hat sie gesagt, dass sie, also ich kam gerade vom Joggen zurück, sie würde das ja auch gerne machen, aber sie geht ja nur mit dem Hund spazieren. Da habe ich gemeint, ja, aber Moment mal, das ist doch prima. Also du läufst jeden Tag zweimal mindestens mit deinem Hund hier entlang. Das ist doch schon eine super Bewegungseinheit. Also schätzt das gerne wert. Auch du profitierst vom frischen Sauerstoff, habe ich die ganze Sache abgespult, die ich eben auch schon gesagt habe. Und dann sagte sie zu mir, ja, aber meistens bleibe ich stehen und mache ein Schwätzchen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch super. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Tipp zur Langlebigkeit. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Soziale Interaktion, Schwätzchen machen, freundlich sein mit den Menschen, sich eingebunden zu fühlen in ein soziales Gefüge, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denkt nochmal an die alten Leute vom Anfang von dieser Folge, die alleine in ihrem großen Haus sitzen und niemanden haben zum Reden. Die sind isoliert von der Welt, die fühlen sich nicht mehr gebraucht. Also, Bewegung. Man kann im Büro, kann man noch telefonieren, kann man dabei rumlaufen. Man kann Wege einplanen zwischendurch, man kann einen höhenverstellbaren Schreibtisch zwischendurch immer mal stehen. Ich habe hier zum Beispiel auch noch so einen Sitzball, auf dem ich hin und wieder mal so ein bisschen rumwippe, dann sitze ich wieder auf dem normalen Stuhl. Also auch so Abwechslung reinbringen. Stehen, auf verschiedenen Dingen sitzen. Ich habe einen Kollegen, der hat immer seine Yogamatte mit im Büro. Dann leere ich mir die aus und dann machst du ein bisschen Cat and Cow. Das ist aus dem Yoga. Da hockst du auf deinen Knien und auf deinen Armen und dann streckst du mal die Wirbelsäule durch und dann ziehst du die wieder zusammen wie eine Kuh und dann streckst du sie wieder aus wie eine Katze und dabei atmest du. Und ja, am Anfang war das ein ungewohntes Gefühl, weil ich gedacht habe, ja, aber was ist denn, wenn mich meine Arbeitskolleginnen, wenn mich meine Arbeitskollegen sehen, wenn ich hier irgendwie Bewegungen auf der Matte mache? Ist das nicht irgendwie komisch? Am Anfang denkt man das und dann stellt man raus, A, interessiert es die anderen nicht und B, wenn sie es interessiert, finden sie es toll. Oh, das ist aber toll, dass du da 5 Minuten was für deine Gesundheit machst zwischendurch. Das ist aber inspirierend. Oh, das sollte ich vielleicht auch mal machen. Ich habe ja immer so Kreuzschmerzen. Ja, klar. Also geh mit gutem Beispiel voran. Ja, wenn du dir total unsicher bist, dann lass dir das von deinem Chef und von deiner Chefin vorher absegnen. Sag, dass du das zwischendurch immer mal gerne machst. Sag auch gerne, dass das deine Produktivität steigert und dass du dich danach wohler fühlst und wacher bist. Und wenn die hören, oh, die Produktivität wird gesteigert, dann bekommen die ganz spitze Ohren. Das finden die nämlich auch total super. Und die finden natürlich auch super, wenn sie gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Das ist natürlich der Profit, den die dann auch daraus schlagen. Also es ist ein gegenseitiges Win-Win. Also ein Chef, eine Chefin, die dir verbieten würde, zwischendurch mal ein paar gesunde Bewegungen zu machen, die würden sich aus meiner Sicht ins eigene Fleisch schneiden. Und könnte man sich fragen, ob man überhaupt im richtigen Betrieb arbeitet? Fragezeichen. Also Bewegung und Sport. Sport auch gerne, Vereinssport, das verbindet dann gleich Bewegung und soziale Interaktion miteinander. Außerdem, wenn so ein Trainingsplan ist mit einer Mannschaft, wenn man committed wird, dann kann man nicht so einfach absagen, wie man jetzt nur Solosport macht. Also dir selbst abzusagen, weil du keinen Bock hast, natürlich viel, viel einfacher als andere sitzen zu lassen. Also das ist auch eine schöne Sache, wenn man im Mannschaftssport integriert ist. Die dritte Säule, oh nein, ich habe noch was Wichtiges vergessen, gerade bevor wir zur dritten Säule kommen, gerade was das Altern angeht, ist ein Punkt sehr, sehr unterschätzt. Und das ist das Thema Muskelaufbau bzw. Muskelerhaltung, Muskeltraining. Ab einem gewissen Alter wird die Muskulatur immer schneller abgebaut. Das ist nun mal einfach so, face it. Aber da können wir natürlich entgegenhalten, wenn wir ein ordentliches Krafttraining Training, Muskelaufbautraining oder Muskelerhaltungstraining machen. Aber da müssen wir natürlich auch ein bisschen dagegen arbeiten. Das ist halt einfach so der Preis, wenn man fit bleiben will. Und das Zweite, was ich mir hier noch auf meinem imaginären Zettel geschrieben habe, ist das Thema Falltraining. Also ich selbst habe jetzt mit 49 angefangen mit Wrestling und mache das immer noch mit großer Begeisterung und habe Rollen gelernt, Rückwärtsrollen, Vorwärtsrollen, Seitwärtsrollen, Flugrollen, Saltos, whatever. Also Dinge, die ich, wenn überhaupt, dann vor vielen Jahrzehnten das letzte Mal gemacht habe. Und ich kann das jetzt wieder. Also ich bin auch offensichtlich in dem Alter noch in der Lage, diese Dinge wieder zu lernen. Was ich aber eigentlich damit sagen will, ist, dass ein vernünftiges Falltraining, also zu lernen, wie man sich abrollt, das ist natürlich keine Versicherung gegen einen Knochenbruch, aber es erhöht doch sehr die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir mal stürzen, dass wir dann weniger Schaden im Sturz erleben. Denn es ist nichts ist so schlimm, wie wenn du im Alter gebrechlicher wirst, wenn die Muskeln sich abbauen und du hättest eigentlich noch ein paar schöne Jahre und dann stürzt du die letzte Treppe runter und dann gibt es einen Hüftbruch und dann kommst du ins Krankenhaus und dann geht die Operation los und du kriegst eine Vollnarkose und die Vollnarkose knockt so viele alte Menschen aus. Also ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt. Ich habe nur aus meinem familiären und persönlichen Umfeld schon so oft erlebt, dass alte Menschen, die noch relativ vital waren, dann aber eine schwere OP, vor allen Dingen mit Vollnarkose hatten, dass sie die Vollnarkose einfach nicht mehr wegstecken konnten. Dass die danach nicht mehr dieselben waren. Die waren einfach angeschlagen, die waren tattrig, konnten sich an Dinge nicht mehr erinnern, haben nicht mehr so gesprochen wie vorher, haben nicht mehr so am Leben teilgenommen wie vorher. Also die Vollnarkose will da niemand Angst machen. Wenn es sein muss, muss es sein. Dann hilft alles nichts. Aber diesen Zustand würde ich gerne möglichst vermeiden. Und da kann natürlich auch so ein bisschen Boden aufstehen mit Armen, ohne Arme. Also dieses Körpergefühl, was so vielen Menschen abgeht, das finde ich auch eine ganz, ganz wichtige vorbeugende Maßnahme, um die Wahrscheinlichkeit von so einem schweren Sturz mit anschließender OP und Vollnarkose möglichst gering zu halten. Aber jetzt kommen wir zu Punkt 3, das ist der Schlaf. Der Schlaf, immer noch eins der unterschätztesten Dinge in unserem Leben. Wir haben ja immer noch diese Macher-Mentalität, diese Manager-Mentalität in vielen Köpfen. Ne? Ich mache dies und das und das und schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Und ich will reich werden und ich will Firma aufbauen, dies, das. Alles cool, aber auf Dauer, auf Kosten vom Schlaf, weiß ich nicht. Denn was ich weiß, ist, dass die Zellen repariert werden im Schlaf, dass alles durchgecheckt wird im Schlaf. Die Schlaf ist die anabole Phase. Die anabole Phase, das heißt, wenn du tagsüber Liegestütze machst und dein Muskel reizt, dann passiert erstmal gar nichts. Das Muskelwachstum, der Muskelaufbau, der passiert in der Nacht. Da wird aufgebaut. Anabole Phase. Da passiert die ganze Magic. Wir haben sogar, was unsere mentale Gesundheit angeht, eine eigene Flüssigkeit im Gehirn, die nachts durch die Zellen gespült wird und die ganzen toxischen Stoffe hinausspült, wie so eine nächtliche Waschmaschine im Kopf. Und wenn wir das dauerhaft zu wenig haben, wenn diese ganzen Reparatur- und Checklisten nicht durchgeführt werden vom Körper, dann, ja, das liegt doch dann auf der Hand, dass das nicht so gut ist für unseren gesunden Alterungsprozess, dass wir fit und vital sind bis ins hohe Alter, wenn das ständig auf Kosten geht. Und wer sagt, ja, schlafen kann ich ja auch, wenn ich tot bin, der beschreit sozusagen den früheren Tod. Und dann bist du halt tot und dann, ja, dann kannst du dich halt ausruhen. Aber war es das wert? I don't know. Also der Schlaf, ganz, ganz wichtig. Und da vielleicht als konkreter Tipp, weil wir halt im digitalen Zeitalter sind und das so einer meiner Schwerpunkte als Speaker eben auch. Klar, Netflix und Co. ist verführerisch und genießt es auch. Guckt eine schöne Serie. Ich gucke gerade mit Jolly zusammen zum Beispiel auf Netflix die Serie Ghost. Die ist total witzig, phasenweise tiefgründig, so easy listening. Da gibt es keinen Mord, da gibt es keinen Totschlag, da gibt es keine große Aufregung. Aber es ist super, super amüsant. Also eine Serie, die wir beide sehr mögen und empfehlen können. Und eine Episode dauert so 20, 25 Minuten, also super easy wegzugucken. Und die Kunst ist dann halt aber auch auszumachen oder zu sagen, hier, wir sneak peeken nochmal in die nächste Folge rein, weil wir gucken nochmal schnell, ob da noch was passiert. und dann wirklich die Kraft haben, nach 5 Minuten wirklich auszumachen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin meistens derjenige, der ausmacht. Und Jolli guckt mich dann immer mit großen Augen an und sagt, oh, wirklich? Und ich so, ja, 5 Minuten sind um. Wir gehen jetzt ins Bett. Ja, gut. Also ich bin da so ein bisschen die treibende Kraft. Aber ich weiß halt auch, ne, ich habe ja selbst schon im Studium und darüber hinaus mit Film gearbeitet und so. Diese ganzen Tricks von Regisseuren, Cliffhanger und so weiter, um das Publikum dran zu halten, sind mir halt bekannt. Oder auch der Automatismus von Netflix, dass die nächste Folge einfach von selbst anspringt. Früher hätte man eine CD wechseln müssen, noch früher hätte man eine VHS-Videokassette wechseln müssen. Heute kannst du einfach die ganze Zeit liegen bleiben. Es geht automatisiert immer weiter und immer weiter. Und du bist im Driver's Seat, du bist im Pilotensitz. Du musst dieses Game durchschauen und durchbrechen, weil du in der Verantwortung bist. Sonst wird sie dir aus der Hand genommen. Und wenn das mal passiert, wenn du mal Binge-Watching machst, das ist wie die TK-Pizza bei der Ernährung. So what? Da passiert nichts Schlimmes. Aber wenn du jeden Abend bis spät in die Nacht Binge-Watching machst, wenn du vielleicht sogar dein Laptop oder deine To-Dos noch, deine E-Mails, deine Arbeit mit ins Schlafzimmer nimmst, wenn du das mit ins Schlafzimmer nimmst und da dann nicht einschläfst, weil dich das noch belastet, dann führt das natürlich langfristig zum schlechten Schlaf, weniger Tiefschlafphasen, weniger Reparatur im Körper, weniger mentale Erholung. Du wachst morgens auf, du hast vielleicht qualitativ und quantitativ zu wenig geschlafen, bist dann gerädert, schleppst dich durch den Tag, machst dann vielleicht Mittagsschlaf, was auch nicht so schlecht ist, aber du machst den vielleicht zu lang, dann bist du abends wieder nicht müde genug, um ins Bett zu gehen und dann gibt's so Teufelskreise und diese ganze Balance geht außer Rand und Band. Also meine Tipps: bewusster Medienkonsum, keine elektronischen Endgeräte mehr mit ins Schlafzimmer nehmen, Schlafzimmer möglichst clean halten. Mach dir ein kleines Paradies aus deinem Schlafzimmer, stell dir da schöne Pflanzen rein. Gibt's ganz viele Folgen schon in der Heldenstunde dazu, wo wir drüber sprechen, welche Pflanzen man ins Schlafzimmer, die Luft verbessern. Mach dir einen kleinen Urlaubsort, einen Wohlfühlort da draus und dann ist das Schlafzimmer wirklich für zwei Sachen gut: Liebe machen und schlafen. Am besten beides. Gute Nacht. Und das bringt uns zur vierten Säule, soziale Interaktion. Und das ist was, das sehen wir auch in den sogenannten Blue Zones auf der Welt. Das sind die Zones, wo die Menschen besonders alt werden. Und dann hat man das natürlich untersucht und hat die Menschen interviewt. Und neben mediterranen Ernährung und moderatem Alkoholkonsum, wobei die trinken auch ganz gut, teilweise auch in Weinanbaugebieten und so weiter, sieht man, dass ein Faktor super, super wichtig ist. Und das ist der Faktor sozial eingebunden sein, sozial interagieren, sich auch im Alter gebraucht fühlen, eingebunden fühlen, tätig zu sein, was zu arbeiten, vielleicht nicht mehr mit Stress und vielleicht nicht mehr, weil du musst, sondern weil du willst, weil du was für deine Gemeinschaft machen willst, weil du dich einbringen möchtest, weil du auch sehr viel Lebenserfahrung hast, die du einbringen kannst und weil du dann bestenfalls in einer Gemeinschaft bist, die diese Lebenserfahrung eben auch zu schätzen weiß. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der ist halt bei uns gerade in Deutschland oft nicht erreicht, weil, na, wenn ich da an meine alten Leutchen, die auf ihr Essen warten, zurückdenke, alleine in alten Häusern. Aus meiner Sicht eine super, super Idee, davor zu planen. Also jetzt schon im mittleren Alter zu gucken, kann ich mir irgendwie eine echte Community aufbauen fürs Alter. Also nicht nur um die eigene Partnerin oder den eigenen Partner kreisen, bis man alt wird und dann stirbt einer von den beiden und dann steht man da alleine, sondern auch in dem Alter schon einen Freundesbekanntenkreis aufbauen. Vielleicht auch gucken, ey, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht über das Alter? Habt ihr vielleicht Bock auf eine Alters-WG? Oder könnt ihr euch ein gemeinsames Leben in einem Mehrgenerationenhaus vorstellen? Oder wollt ihr vielleicht im Alter auswandern? Könnt ihr jemand mitnehmen? Und. Also diese Sachen gemeinsam planen, dass das nicht nur an wenigen Menschen hängt. Wenn denn der erst stirbt irgendwann. Und wie oft habe ich das in meinem Leben gesehen? Ein alter Mensch ist gestorben und der andere alte Mensch stirbt dann ein paar Monate oder Wochen oder manche sogar ein paar Tage später. Und man sagt, oh, der konnte das nicht mehr ertragen. Das ist ja dann auch fast schon rührend schön, wenn sie dann beide gegangen sind. Das ist ja auch schöner, als wenn einer einsam und unglücklich zurückbleibt. Aber das Einsame und Unglückliche, klar, wenn man seinen geliebten Partner gehen lassen muss irgendwann, ist das kein schönes Erlebnis. Aber es gehört nun mal zu der Erfahrung dazu, die wir hier als Menschen machen. Und es wird natürlich dadurch abgefedert, dass wir ein soziales Umfeld haben, das für uns da ist. Dass wir eben nicht in die Einsamkeit versinken. Und da halte ich es als letzten großen Tipp für verdammt schlau, sich da bei Zeiten Gedanken drüber zu machen und das vorzuplanen und vielleicht auch schon Geld zur Seite zu legen, je nachdem, wie da eure Vorstellungen sind. Und nicht so einfach dieser Gedanke, ja, irgendwann gehe ich in Rente und dann ist das Leben schön. Das weiß ich nicht, ob das so hinhaut. Das weiß ich nicht, ob das so klappt. Also Leute, ich fasse nochmal zusammen. Die vier großen Säulen der Langlebigkeit. Die Ernährung, also das, was wir in uns reintun. Die regelmäßige Bewegung, vor allen Dingen die Alltagsbewegung, Bewegung, die wir zwischendurch machen können, die das Getriebe am Laufen halten. Der Schlaf als ganz, ganz wichtige Säule der Ruhe und Entspannung, sowohl im körperlichen Bereich als auch im mentalen Bereich. Und das soziale Miteinander, die Kommunikation, die Beziehung, das soziale Gefüge hegen und pflegen, dich mit guten Menschen umgeben, die einfach so auf deiner Wellenlänge schwingen, mit denen du gerne Zeit verbringst, wo du sein kannst, die dich so nehmen, wie du bist, dann hast du eine gute Basis. Und wenn du dich dann noch so ein bisschen programmierst, so wie ich das mache mit meinen 125 plus X, das kann ja auch ein anderes Ziel sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gesund und happy alt werden und auch im Alter noch eine Aufgabe übernehmen und noch für was da sind, vielleicht auch ehrenamtlich, die ist relativ hoch. Schützt mich natürlich nichts davor, irgendwann vielleicht doch Krebs zu kriegen oder am LKW vor den Reifen zu laufen. Kann alles passieren, weiß man nicht. Aber das, was ich so in der Hand habe, versuche ich eben zu steuern, was die Wahrscheinlichkeiten angeht. Deswegen gucke ich relativ optimistisch meine persönliche Zukunft. Und das ist doch ein schönes Grundgefühl, mit dem man so durchs Leben gehen kann. Und das wünsche ich euch eben auch. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir gerne eine Bewertung auf dem Podcatcher deiner Wahl. Wenn du da kommentieren kannst, schreib mir gerne einen Kommentar. Vielleicht hast du ja auch einen Tipp, den ich hier in der Folge vergessen habe, den ich unbedingt hätte nennen sollen, der dir noch gefehlt hat. Dann schreib uns den gerne da rein, auch für die anderen Hörerinnen und Hörer. Wenn du Themenwünsche hast, bin ich gerne bereit, Freude darüber zu empfinden für die Themenwünsche. Findest in den Shownotes den Linktree zu all meinen Links, melde dich auch gerne beim Newsletter an, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Hören. Ich mache jetzt eine kleine Sommerpause. Ich bin ja gerade auch parallel dabei, ein Buch zu schreiben. Mal wieder, weil ich es schon dreimal erfolgreich abgebrochen habe, das Projekt. Diesmal habe ich aber ein Konzept, was mir ganz gut von der Hand geht. Und so weit wie jetzt war ich noch nie. Also da möchte ich mich jetzt ein bisschen drauf fokussieren. Und zur Überbrückung höre gerne die Gleichmutproben. Das ist der Podcast, den ich gemeinsam mit meinem lieben Kumpel und Speaker-Kollegen Leander Greitemannmacher, Podcast Gleichmutproben. Den haben wir zumindest Stand heute noch nicht vor, eine Sommerpause zu machen. Kann noch passieren, aber schauen wir mal. Aber die Heldstunde pausiert jetzt erstmal eine Zeit lang, bis ich so ein bisschen mehr Zeit wieder habe, mich auch voll auf meinen Podcast zu fokussieren. Komme dann wieder zurück mit neuen Themen für Gesundheit und Bewusstsein. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne Rest- und Spätsommerzeit. Also im August hören wir uns jetzt nicht mehr. September vielleicht wieder. Genießt es. Vielleicht habt ihr noch einen kleinen Urlaub für euch. Vielleicht seid ihr vom Urlaub gerade wieder zurück. Dann findet wieder gut rein und macht auch kleine Kurzurlaube zwischendurch, indem ihr euch einfach mal raussetzt, indem ihr in die Natur geht, indem ihr das Rauschen der Bäume hört, die Strahlen der Sonne, die durchs Laub fallen. Das sind so kleine, kleine Momente, die unsere Seele gut tun. In diesem Sinne, eine gute Zeit und ein langes Leben. Bis bald. Bye, bye. Ciao, ciao.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut.